Moin, ihr hört den Interview-Podcast vom Magazin Der Hamburger. Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format. Das hier ist die Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. Wer diese Stadt mag, sollte diesen Podcast nicht verpassen. In dieser Folge geht es um Buchstaben, die in sich schon eine Geschichte tragen, weil sie eben aussehen, wie sie aussehen. Und um eine Frau, die seit über 10 Jahren perfekte Schriften zeichnet, weil sie keine Figuren mehr zeichnen wollte. Und das, meine Lieben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Legen wir los.
Ich glaube, es geht auch gar nicht anders, weil ich halt nicht so deckungsgleich bin mit dem Umfeld, in dem ich lebe. Also mir fallen da halt Sachen auf, weil ich weder aus einer Dynastie von Künstlerinnen komme oder so. Also ich bin die erste in meiner Familie, die es macht. Ich bin queer. Also so, ich bin Vegetarierin. Ich fahre überall mit dem Rad hin. Also so, ich habe lauter Sachen, wo ich Sachen anders mache als viele andere. Und dadurch fallen mir Dinge auf und die thematisiere ich halt. Und das finde ich wichtig.
Moin, moin, Hamburg.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Das eben war Chris Kampe und ich bin eure Host Regine Marxen. Ich kann euch versprechen, in dieser Folge wird es super spannend, denn sie hat gleich mehrere Ebenen. Auf der ersten sprechen wir über Lettering. Moment, was ist das eigentlich, Lettering?
Also Lettering ist gezeichnete Schrift. Maßgeschneiderte Schrift hat es immer gegeben und das ist jetzt einfach in den letzten Jahren groß geworden, weil das so als Hobby auch irgendwie beliebt ist oder war.
Jawohl. Chris Kampe kennt sich aus in diesem Metier. Sie ist Gründerin des Designbüros All Things Letters. Sie zeichnet Schriften. Aber bei dem, was sie da tut, geht es eigentlich um viel, viel mehr. In diesem Podcast arbeiten wir uns daran. Im ersten Schritt also sprechen wir über die Schriften, die Chris in ihrem Atelier im Venusberg gestaltet und die auch an ihrer Schaufensterscheibe prangen. Coole Sache. Wie wird man eigentlich Lettering Artist? Spoiler, studieren kann man das nicht. Aber es geht ja, wie gesagt, um so viel mehr. Ist ein A, das nicht mehr aussieht wie ein A, eigentlich noch ein A? Es geht um Normen und Abweichungen. Es geht um Genderfragen, denen Chris entfliehen wollte, indem sie sich auf den Buchstaben konzentriert und die am Ende dann doch wieder aufploppt. Aber anders. Und zack, bringt genau das Chris als Speaker auf Bühnenkongresse. Buchstabe ist gleich Buchstabe, von wegen. Aber starten wir easy. Wie, Chris, arbeitest du als Lettering Artist? Digital oder zeichnest du mit der Hand?
Ich fange fast immer analog an. Und ist vielleicht auch eine Generationenfrage.
Wie alt bist du?
Ich bin 43. Mhm. Und ich habe irgendwann aber entschieden, dass ich analog anfangen will, weil ich nicht die ganze Zeit am Computer sitzen wollte. Und weil ich finde, es ist ein anderes Arbeiten, wenn ich auf Papier arbeite, weil ich mit Fehlern auch ganz anders umgehen muss, weil ich sie nicht rückgängig machen kann. Wenn ich auf dem iPad zeichne, was ich auch mache, dann kann ich ja jeden Strich rückgängig machen. Mhm. Also bevor ich irgendwie mir darüber klar geworden bin, ob das vielleicht doch cool ist, denke ich eigentlich, ah nee, das war's nicht. Mach's rückgängig und mach's nochmal. Und manchmal beiße ich mich da dann auch fest und mache einen Strich 50 Mal und denke jedes Mal, ah Mist, nee, das war's nicht. Und also ich finde, Digitalzeichnen hat natürlich Vorteile, weil es so flexibel ist und weil man Sachen eben korrigieren kann und auch ganz mühelos so Farben ändern und so. Aber es ist auch nicht nur vorteilhaft, weil so dieses auf 6000% ranzoomen, da sehe ich ja Sachen, die ich auf Papier gar nicht sehen würde. Und dann denke ich plötzlich, oh nee, diese Linie ist ja ganz krumm. Und auf Papier könnte ich das gar nicht wahrnehmen irgendwie. Und deswegen, ich fange immer auf Papier an, mache Skizzen auf Papier. Ich finde es auch schön, von so Entwürfen, die ich mache, Sachen zu haben, die ich dann unten in meinem Bürokeller in mein Archiv legen kann. Also, dass es halt nicht nur so Dateien sind, sondern Dinge auf Papier, die ich irgendwie habe, die so im Raum existieren. Und ich finde auch, Zeichnen auf Papier ist halt was ganz anderes, weil es halt, es hat eine bestimmte Oberfläche, Ich mache einen Strich, der ist dann da. Den kann ich zwar vielleicht radieren, wenn ich mit Bleistift zeichne, aber dann sieht man trotzdem noch eine Spur davon und so. Also man muss irgendwie ganz anders mit dem, was da ist und was nicht da ist, umgehen. Und wenn ich lange zeichne, dann wälzt sich das Papier irgendwann von der Feuchtigkeit der Hand und so. Also es ist so ein ganz anderer, dreidimensionaler Vorgang. Und das finde ich schön.
Und arbeitest du da mit speziellen Stiften oder mit Pinseln oder variiert das?
Ja, es variiert sehr. Manchmal verwende ich einen bestimmten großen Pinsel oder einen Spitzenpinsel oder irgendwas, wo ich weiß, das sieht dann so aus und das ist der Look, den ich haben will. Beim Skizzieren fange ich immer mit Bleistift an oder mit Filzstift. Und ganz oft, wenn ich was zeige oder auf Instagram poste, ist die erste Frage immer, which pen did you use? Dass der Stift der Schlüssel ist für das, was ich mache und was andere machen, die in diesem Bereich arbeiten. Und der Stift ist eigentlich egal. Also weil es fast immer um das Handwerk und so. Und das kann ich, ist eigentlich nicht so wichtig, welcher Stift das ist irgendwie.
Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Bist du eine Schönschreiberin und hast dir gesagt, ich möchte auf jeden Fall mit Schrift arbeiten? Oder wie bist du auf diese Idee gekommen, dich mit dieser Kunst selbstständig zu machen?
Ich glaube, es ist total wichtig, aus welcher Richtung man kommt tatsächlich irgendwie. Also ob man vom Schönschreiben kommt oder vom Graffiti oder vom Grafikdesign. Weil Lettering ist ja was, das kann man nicht studieren. Das gibt es nicht als Studiengang oder so, sondern da landen Leute aus verschiedenen Richtungen und dementsprechend, je nachdem, was sie so für einen Background haben, sieht das, was sie machen, auch ganz unterschiedlich aus. Bei Leuten, die vom Grafikdesign kommen, ist es oft so eine ganz große Perfektion in den Kurven und also die Formen sind ganz schön und so. Und es geht aber viel um Form und Technik. Und bei mir geht's ums Erzählen. Also ich habe Illustration studiert und also erzählende Bilder hier in Hamburg. Und ich habe dann irgendwann entschieden, dass ich eigentlich nur noch Schrift zeichnen will und keine Figuren und keine Szenen und so. Und ich nutze aber Schrift erzählerisch. Also ich zeichne die Buchstaben so, dass sie so eine Idee vom Inhalt der Wörter vermitteln. Also allein dadurch, ob die Form rund oder eckig oder schmal oder fett oder so sind, damit kann man ganz viel vermitteln. Und das ist auch der Schlüssel für das, was ich für das, was ich mache, dass ich die Buchstaben so gestalte, dass es bei anderen Assoziationen weckt. Und das funktioniert, weil ja alle ständig Schrift sehen. Man ist ja davon umgeben und hat auch so eine Idee dafür, dass so eine ganz feine englische Schreibschrift passt jetzt vielleicht nicht als Logo für ein Bauunternehmen oder so, weil es halt das, was es vermittelt, ist vielleicht Eleganz oder so und nicht Stabilität und Zuverlässigkeit oder so. Und weil alle, auch wenn sie überhaupt keine Ahnung von Gestaltung haben, haben halt so ein Bauchgefühl oder so ein Basiswissen zu Schrift und welche Form was ausdrückt. Und das mache ich halt in meiner Arbeit zunutze, dass ich das so gezielt aufrufe mit den Buchstabenformen. Und ich merke immer, dass ich vom Zeichnen komme, also vom Illustrieren, vom Zeichnen und vom Erzählen, weil mir das auch am meisten Spaß macht. Also die Formen so zu zeichnen, dass halt so Ideen vermittelt werden und Assoziationen geweckt.
Die Schrift an deinem eigenen Schaufenster hier im Venusberg, die ist sehr schmal. Ist das dem Platz geschuldet oder erzählst du uns damit was?
Das ist, weil ich ein ganzes Alphabet in diese 3,20 Meter, ich glaube 3,20 Meter mal 2 Meter irgendwas ist das Schaufenster groß. Und ich wollte halt ein ganzes Alphabet in eine Reihe auf dieses Schaufenster malen. Und deswegen sind die Buchstaben halt nur, ich würde mal sagen, 10 Zentimeter breit. Also der Pinsel, den ich benutzt habe, ist 3 Zentimeter. Und dann habe ich ausgerechnet, ich habe 324 Zentimeter, ich lasse 10 Zentimeter Platz am Rand, links und rechts. Dann habe ich 304 Zentimeter durch so und so viele Striche, die ich fürs Alphabet brauche. Also es ist sehr gut geplant und trotzdem passt jetzt gerade das Z nicht mehr hin.
Ich wollte gerade sagen, fehlt doch was.
Ja, da fehlt was. Und ich habe auch, das habe ich selber gar nicht gemerkt, also bei diesen Schaufensteralphabeten, das mache ich seit 2018, glaube ich. Und da überlege ich mir immer irgendwie so ein, ich habe hier so ein riesen Schaufenster, das muss ich nutzen. Das ist irgendwie schön, das auch wirklich als Schaufläche zu benutzen einerseits. Und andererseits ist der Raum ja sehr flach. Also ich weiß nicht, es sind vielleicht 3 Meter. Und wenn ich nichts auf das Schaufenster male oder irgendwas damit mache, dann gucken mir die Leute immer so auf die Finger und stehen dann hier und sagen, ah, guck mal, sie malt.
Sie winken dir zu.
Genau, und hier kommen einfach, also vor allem am Wochenende sind hier echt viele Touristen, die auch Zeit haben und sich alles ganz genau angucken und das ist natürlich ein bisschen anstrengend.
So ein bisschen Zoo-mäßig.
Ja, genau, das ist wirklich hier so ein Aquarium, weil es eben drei Seiten Wand und eine Seite komplett aus Glas ist und deswegen sind diese Schaufensteralphabete auch ein bisschen ein Gardinenersatz. Das fängt dann so den Blick ab, dann sind die Leute irgendwie gucken, ah ja, was ist das? Was steht denn da? Ach so, ja, ist ein Alphabet und und ich mache immer so Alphabete, also jetzt nicht einfach nur A bis Z, sondern die irgendeine Idee haben und dieses ist jetzt, also die haben auch immer einen Titel, dieses heißt Halfabet, weil die untere Hälfte vom Buchstaben ist um eins nach links versetzt. Also das A ist oben A und die untere Hälfte ist das B und das B ist oben B und die untere Hälfte ist das C. Und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich beim Y und X, Y, Z war ich, glaube ich, so darauf konzentriert, ob jetzt dieses Z da noch hinpasst, dass ich selber durcheinander gekommen bin mit dem Prinzip. Und deswegen ist das Y und das X sind jetzt normale Buchstaben. Und das ist mir selber überhaupt nicht aufgefallen. Aber ich hatte das auch auf Instagram gezeigt und dann meinte gleich jemand, Herber, X und Y, da hast du dich vertan. Und also es ist auch gut, immer Feedback zu kriegen.
Aber du wolltest nicht nochmal anfangen.
Doch, ich hatte nur noch keine Zeit, es zu korrigieren. Also ich kratze es dann einfach ab. Und achso, das fragen auch immer die Leute. Oh ja, womit machst du das? Von wegen, was ist das für ein Stift? Womit bemalst du deine Schaufensterscheibe? Das wurde ich so oft gefragt, dass ich dann irgendwann letzten Sommer so einen längeren Blogpost darüber geschrieben habe, Schritt für Schritt, wie ich mein Schaufenster bemale. Und ich nehme dazu einfach Acrylfarbe, ich nehme einfache Acrylfarbe und das funktioniert, weil hier bei dem Büro so das Dach vielleicht so 1,5 Meter vorspringt und dadurch ist es regengeschützt. Und solange auf die Acrylfarbe kein Wasser kommt, hält die wunderbar auf der Scheibe. Und das kann ich einfach mit einer Rasierklinge wieder abkratzen. Das heißt, auch wenn ich mich verschreibe, was regelmäßig passiert, kann ich einfach abkratzen und wieder korrigieren. Es würde aber nicht funktionieren, wenn hier direkt der Ring drauf käme, dann würde das sehr schnell, wird die Farbe so aufplatzen und
nicht mehr so schön sein.
Nee, sie kriegt dann so einen Krackelee-Effekt. Mm. Kann auch ganz schick
man kann
sein.
Ja beim, man kann ja dann beim Sterben zusehen sozusagen.
Ja, genau, das bricht dann so weg und so. Und je nachdem, wie lange ich das Alphabet da lasse, also beim letzten, das war, glaube ich, über ein halbes Jahr, habe ich es an der Scheibe gelassen und da haben die Leute dann irgendwann auch angefangen reinzukratzen und die gucken dann halt auch so, hey, was ist denn das? Ah ja, ist so Farbe, kann man so mit dem Finger rein. Das finde ich aber auch ganz, ganz okay. Also das darf ja ruhig altern und kaputt gehen und ich nehme es dann eh ab. Und wenn ich das dann dokumentiere, wie ich irgendwie das hier wieder runterkratze, nach ein paar Wochen oder Monaten, gibt es auch immer Leute, die dann sagen, nein, das kannst du doch nicht kaputt machen. Oh Gott, das ist doch dein Werk. Und ich finde es aber gut, dass das da auch nicht so precious mit zu sein. Also das nicht so, ich mache was und dann mache ich es wieder ab und dann mache ich das nächste. Also so, es kann nur was Neues geben, wenn das Alte geht. Das finde ich irgendwie auch ein gutes Prinzip.
Und der Laden selber fungiert als eine Art Visitenkarte. Du bist seit 2014 selbstständig.
Ja, 2013, 2014.
Bist du schon immer an diesem Ort?
Juli 2014.
Venusberg ist ein schöner Name, ist eine schöne Adresse. Ja. Trotzdem muss ich sagen, ich habe das zuerst nicht auf dem Zettel gehabt.
Und genau, ich sag, wenn Leute nicht wissen, wo der Venusberg ist, sage ich immer, das ist direkt hinter Michel, oberhalb vom Portugiesenviertel. Mhm. Und für Leute, die ab und zu mal hier sind, das ist gleich neben dem Café Johanna. Das kennen viele, weil man hier ganz gut frühstücken kann. Und also hier ist viel los, weil einerseits sind hier diese 50er-Jahre-Blöcke, die senkrecht zur Straße stehen. Das hat, glaube ich, übrigens was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, wie das hier gebaut wurde, nämlich mit diesen Schneisen, dass wenn nochmal was brennt, da nicht die ganze Straße weg ist, sondern immer nur ein Block. Deswegen sind die hier so senkrecht zur Straße. Genau, also es ist die ganze Straße, sind so 50er-Jahre-Blöcke und unten ist so eine Ladenzeile, an der man langgehen kann. Und die meisten Läden sind inzwischen Büros von teils so DesignerInnen irgendwie oder kreative Leute und so ein paar alte Gewerbe sind ja auch noch. Und früher war das aber so der Schuster und der Schneider und so, also so Läden des täglichen Bedarfs. Und das ist hier so ein spezieller Ort, weil diese Blöcke gehören fast alle der Schiffszimmerergenossenschaft. Also sind Genossenschaftswohnungen und hier zieht niemand freiwillig weg. Also wenn man hier eine Wohnung hat, dann wohnt man hier halt sein Leben lang. Dadurch ist es hier auch total dörflich. Also hier kommen auch viele Leute vorbei, die ich natürlich, weil ich jetzt hier 8 Jahre bin oder so, kenne und man grüßt sich und die sagen dann immer, ach, malen Sie wieder, ach, das ist ja schön, mal wieder was Neues. Und also es ist so total nett. Einerseits dadurch, dass hier, ich glaube, 250 Wohnungen sind und die Leute hier alle bleiben jahrelang. Mhm. Und in der Zeit, in der ich hier bin, sind dann manche halt auch so nicht mehr da und weil sie gestorben sind irgendwie. Es sind auch viele Ältere eben, weil hier halt niemand wegzieht. Und dann unten am Fuß vom Venusberg ist Gruner und Jahr. Vor Corona war hier halt auch einfach mittags total viel los beim Café Johanna. Es war dann für mich auch so ein relevantes Laufpublikum.
Stimmt.
Also Leute, die bei Magazinen arbeiten und potenziell jemanden brauchen für Schriftgestaltung oder für Illustration, das war gut. Und dann sind hier auch die Touristen vor allem am Wochenende. Und wenn ich hier abends im Sommer bin, dann kommen hier halt immer so Gruppen von halb betrunkenen Leuten, die unten im Portugiesenviertel gegessen haben und dann so hochtorkeln zu Reeperbahn und so. Also es ist einfach speziell und schön und gegenüber sind keine Häuser, für die, die noch nicht am Venusberg waren. Also gegenüber sind keine Häuser, man guckt so ins Grüne und es hat einfach so eine gute Energie hier, finde ich.
Gerade eben war auch so ein älteres Ehepaar, die kamen, glaube ich, mit so einem Hacken-Porsche vom Einkaufen und
genau.
Die winkten so rein.
Genau.
Also es besteht hier anscheinend eine Verbindung zwischen Anwohnern und dir, weil du ja offensichtlich eben schon länger hier bist. Du sagtest gerade, es gab relevantes Laufpublikum, weil Gruner und Jahr Magazine. Da sind wir an dem Punkt, was genau machst du mit dem, was du machst? Also Magazine fallen schon mal.
Also
leuchtet ein, Schrift.
Genau, also ich mache teilweise Schrift, Editorial-Illustration, Schrift als Illustration. Und also zum Beispiel für den Spiegel habe ich so Corona-Wörter gezeichnet. Also Distanzbier oder ich weiß gar nicht, was es noch war, Booster oder so. Also Wörter, die es halt dann neu gab durch Corona.
Distanzbier ist ein wunderschönes Wort.
Ja, und also manchmal gibt es so Dinge, die einfach Schrift sind und illustriert werden sollen. Und das mache ich dann. Und also Editorial-Illustration. Ich habe eine Zeit lang ziemlich viele Buchcover gemacht, weil ich eben Buchhändlerin gelernt habe und dann viele Leute kannte, die in der Buchbranche gearbeitet haben. Und als ich mich selbstständig gemacht habe und angefangen habe, Akquise zu machen und Portfolios zu verschicken, habe ich halt überlegt, wen kenne ich und wen kennen die, und war dann erstmal so in der Buchbranche. Und ich dachte immer, ja, und dann mache ich die Redaktion und dann mache ich die Agenturen und schicke denen PDFs. Und irgendwie ist es dazu dann gar nicht mehr gekommen. Und dadurch hatte ich eben durch diesen ersten Beruf als Buchhändlerin immer diese Nähe zu den Printmedien und zur Buchbranche, weil ich das einfach gut kenne und das überwiegend nette Leute sind.
Du arbeitest für Verlage. Wir wollen nicht unterschlagen, dass du selber ja auch schreibst. Und du bist verdammt fleißig. Du hast 6 Bücher geschrieben. Ist
ja
das richtig?
Ja, das, also ja.
Finde ich eine stolze Anzahl. 2 davon auch über Hamburg, richtig?
Genau. Wobei das eine ein Fotobuch ist, das Hamburg-Alphabet. Das war tatsächlich mein erstes Buch 2010. Und da bin ich ein halbes Jahr lang durch Hamburg gefahren und habe in allen Ecken alte Ladenschilder fotografiert, also Neonschilder und Fassadenbeschriftungen. Und dann hatte ich irgendwann nach einem halben Jahr so über 1000 verschiedene Schilder und habe 220 davon in ein Fotobuch gebracht, in alphabetischer Reihenfolge von A, ich glaube, mit An der Alster fängt es an, und Z ist Zum Brandanfang. Das ist so ein Restaurant, glaube ich, gewesen. Und genau, also es ist so ein typografisches Porträt der Stadt Hamburg. Es ist 2010 erschienen und nach ein paar Jahren dachte ich, ob die ganzen Schilder wohl noch da sind, weil die Läden machen zu, es kommen andere Läden rein, das Schild ist wahrscheinlich weg. Und 2020 oder Ende 2019 dachte ich, okay, ich gehe jetzt mal gucken. Jetzt ist das Buch 10 Jahre alt. Jetzt gucke ich mal, was davon noch übrig geblieben ist. Und dann bin ich wieder mit dem Rad durch Hamburg gefahren und habe diese 220 Schilder, die im Buch sind, aufgesucht und neu fotografiert. Und dann ein identisches Buch gemacht, also gleiches Format, gleicher Titel, alles gleich, aber die Fotos habe ich ausgetauscht. Und jetzt gibt es die Originalausgabe von 2010 und die Neuausgabe von 2020 und man kann die so parallel legen und darin blättern und sieht dann eben, was passiert ist. Und ich habe es ausgerechnet, ich glaube, über 30% der Schilder sind verschwunden. Teilweise sind die Gebäude auch gleich mit weg. Das ist dann halt nicht mehr nur typografisch interessant, sondern auch so stadtgeschichtlich. Also was hat sich wo verändert und was ist noch da? Und das, ja. Und das andere Buch über Hamburg ist ein Reiseführer mit so 220 Tipps für Hamburg. Die besten Läden und Adressen. According to Chris Kampe. da gab es eine aktualisierte Neuausgabe 2017, aber ich glaube, es ist jetzt auch, wenn man das benutzen will, kann man immer noch machen. Lohnt sich wahrscheinlich vorher nochmal zu gucken, ob es den Laden noch gibt. Und das Buch heißt Toller Ort. Genau.
Toller Ort. Wie bist du da rangegangen? Was sind das für tolle Orte? Was empfindest du als tollen Ort?
Also dieser Aussichtspunkt hier hinter der Jugendherberge oben am Venusberg, der war auch schon in dem Toller Ort Reiseführer für Hamburg 2013. Das war, bevor ich hier mein Büro hatte. Also ja, ich bin schon echt gerne hier so am Hafen. Ich glaube, ich mag gern auch so abseitige Orte. Also ich habe eine Weile in der Nähe vom S-Bahnhof Diebsteich gewohnt und das ist ja auch so eine ganz spezielle Gegend. Da sind so ein paar Wohnstraßen, aber da ist auch viel so Gewerbe und irgendwelche Firmen, wo man denkt, hä, was machen die eigentlich? Und die Gehwege sind nicht gepflastert. Das sind teilweise einfach so Trampelpfade und da sind drei Friedhöfe direkt nebeneinander und wenn man weitergeht, kommt man über die Autobahn und dann zum Volkspark und so. Aber irgendwie mochte ich das. Also ich glaube, ich mag Sachen, die nicht so rausgeputzt sind, wo es auch so ein bisschen Freiräume gibt und auch Pflanzen mal so wachsen können, wie sie wachsen. Und
unglaublich zugiger Bahnsteig.
Ja, fürchterlich, aber der ist ja jetzt auch zu. Also jetzt ist da seit... ich bin im Herbst da weggezogen und seitdem ungefähr ist auch der ganze S-Bahnhof geschlossen, weil sie da ja den neuen Bahnhof Altona bauen.
Hat Hamburg ein Gefühl für typografische Schönheit aus deiner Sicht? Oder könnten wir da nachlegen?
Also schwer zu sagen. Ich denke jetzt drüber nach, wer ist Hamburg? Also so an wen würde man sich da richten, um mehr typografische Schönheit einzufordern? also ich bin viel in Berlin gewesen, um so Typografie-Sachen zu machen. Da gibt es natürlich größere Stadt, mehr Leute und mehr Leute auch, die in dieser Schriftnische arbeiten und sich zu Veranstaltungen treffen und so. Also es gibt da den Typo-Stammtisch Berlin. Die haben einen Abend über das Versal-SZ gemacht, also über das Für und Wider braucht es das SZ auch als Großbuchstaben. Es war eine sehr heiße, hitzige Debatte in der Schriftwelt. Und dazu kann man in Berlin eine ganze Veranstaltung machen und da kommen dann 80 Leute. Ich weiß nicht, das ist in Hamburg, glaube ich, nicht so.
Ich hatte gerade eben kurz die Frage im Kopf, als du über diesen Stammtisch gesprochen hast. Wie viel Nerd steckt denn in so einem typografisch versierten Menschen wie dir?
Also schon viel. Ich habe letztes Jahr mich mit einer Freundin getroffen, die sowas Ähnliches macht wie ich in Kiel, Merle Michaelis. Und dann sind wir da in Kiel so am Wasser lang gegangen und haben uns über so ein absolutes Detail unterhalten, wie man Schrift zeichnen sollte. Also ist es besser, zuerst die Kontur zu zeichnen von dem Buchstaben oder zuerst die Fläche? Also das ist so, kann man so oder so machen. Und wir hatten dabei irgendwie so eine ganz starke Meinung darüber, was da besser ist. Und hinterher dachte ich, es ist so schön, mit jemandem darüber zu, also jemanden zu kennen, die auch so in dem Thema drin ist, dass sie weiß, was die Schwierigkeit ist und auch weiß, was die Vor- und Nachteile sind und dazu eine Meinung hat. Also ja, es ist sehr speziell, aber ja, wie so viele andere Fachbereiche auch, ne? Also.
Das stimmt, wobei, wenn man sagt, ich bin Grafikerin oder Illustratorin, haben die Leute, glaube ich, mehr Bild im Kopf. Und das ist ja wirklich eine richtige Nische dann noch zusätzlich.
Total. Und also ich sag meistens, wenn ich Leute annehme, die Leute wissen nicht so viel über Gestaltung, dann sage ich immer, ich bin Grafikerin und auf Schrift spezialisiert. Und dann zähle ich so ein bisschen auf. Ich mache Cover, Logos, Wände. So, dann haben die Leute so eine Idee. Und ja, es ist eine Nische.
Es ist eine Nische, da muss man auch ein bisschen Nerd sein.
Ja, weil ich mich eben nicht mehr mit Figuren befassen wollte. Also weil ich irgendwie nicht mehr entscheiden wollte, wenn ich eine Frau zeichne, hat die lange Haare oder kurze. Und was heißt das dann? Und also für mich war die Entscheidung, mich derart zu spezialisieren, einerseits hatte das damit zu tun, dass ich schon immer geschrieben habe und als ich Abi gemacht habe, auch überlegt habe, mache ich Journalismus oder mache ich Gestaltung, und es war irgendwie so das Interesse beides gleich stark, und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, Illustration zu studieren, weil ich dachte, dann muss ich nicht immer so mit Leuten reden. Also ich dachte so als Journalistin dann so immer raus und so in Kontakt gehen. Ich finde es auch schön, zu Hause zu sitzen und einfach in Ruhe zu zeichnen und meine Ruhe zu haben. Und aber ich habe immer gern geschrieben und ich habe immer viel geschrieben und ich wollte auch immer schreiben. Und Lettering ist so ein bisschen die Schnittstelle von Schreiben und Gestalten. Also weil ich ja auch irgendwie mir überlegen muss, was zeichne ich denn jetzt? Also was ist denn der Text, den ich gestalte und so. Und oft entscheide ich das ja selber. Manchmal habe ich Aufträge, wo die Kunden vorgeben, was der Text ist, der zu gestalten ist. Und finde ich beides gut. Aber also einerseits ist Lettering für mich die Schnittmenge von Schreiben und Gestalten, oder da fällt es so in eins. Und andererseits wollte ich auch nicht mehr Figuren zeichnen und eben damit zu tun haben, mit dieser ganzen Frage, bilde ich die Wirklichkeit ab oder stelle ich sie her? Also zeichne ich Figuren, zeichne ich eine Frau mit langen Haaren, weil Frauen haben nun mal lange Haare, oder halt nicht, zeichne ich kurze Haare, aber dann kommen die Leute und sagen, ja, aber ist das ein Junge oder ein Mädchen? Und ich hatte einfach keine Lust, dass die Figuren, die ich zeichne, das gleiche Problem haben wie ich im Alltag, dass Leute denken, ich bin ein Mann, nur weil ich kurze Haare habe. Und das hat mich vor 10 Jahren so genervt, dass ich dachte, so, jetzt lasse ich das einfach. Und das ist halt eigentlich der Grund auch, warum ich mich auf Schrift spezialisiert habe, weil ich irgendwie meine Ruhe haben wollte von so Gender-Darstellungen in der Illustration. Und ich habe darüber noch eine Masterarbeit geschrieben. Also ich habe in Hamburg Diplom gemacht und hatte dann ein Fulbright-Stipendium. Und ich bin stolz drauf, deswegen sage ich das hier nochmal. Also ich habe meinen Master in den USA gemacht mit so einem Stipendium. Und da
in Chicago,
richtig? In Chicago, genau. Mhm. Und da habe ich halt eine Masterarbeit darüber geschrieben, über diese Frage Gender-Darstellung in der Illustration. Stelle ich die Wirklichkeit her, indem ich zeige, Frauen haben lange Haare, oder zeige ich nur, wie die Wirklichkeit ist? Und wo falle ich da dann rein, wenn ich keine langen Haare habe? Und das ist halt ein bisschen unpraktisch, wenn man sich auf dem Level Fragen stellt in einer angewandten Illustration, also in der Illustration, wenn Auftraggeber kommen. Und dann habe ich diese Masterarbeit geschrieben und danach dann entschieden, so, und jetzt lasse ich das komplett. Also es kommen jetzt immer Leute an und sagen, ah, das ist so toll, wie du dein Ding gefunden hast, und ah, voll cool und so. Und ich denke so, ja, stimmt auch. Aber es war halt für mich auch eine Bewegung weg von dem, was ich nicht mehr wollte.
Es war eine kleine Flucht.
Es war irgendwie eine Flucht, und es ist ganz interessant, wie aber dieses Thema jetzt auch wieder sich so Bahn bricht in den letzten Jahren, wo ich auf Designkonferenzen Vorträge halte und wo es dann trotzdem auch immer um so, ja, so natürlich irgendwie biografische Aspekte geht. Und und auch wenn ich Alphabete auf mein Schaufenster male, wo erstmal nicht klar ist, hä, ist das jetzt ein Alphabet oder wie funktioniert das? Also da untersuche ich eigentlich das, was mich an so Gender-Themen auch interessiert, nämlich irgendwie die Norm und die Abweichung davon. Also ich habe ein Alphabet, ein A sind 2 Diagonalen, die sich oben berühren mit so einem Querbalken in der Mitte. Und ein H sind 2 Senkrechten mit einem Querbalken. Okay, das ist so das Schema, was alle im Kopf haben. Und wenn ich ein E nehme und statt 3 Querbalken 5 mache oder 7, ist es dann noch ein E? Also so, wo ist die Abweichung so groß, dass es einfach dann nur noch so eine grafische Form ist und kein Buchstabe mehr? Und das ist aber ja das, was mich irgendwie bei so Genderdarstellung auch interessiert hat. Also wie weit kann ich abweichen? Und von daher mache ich eigentlich immer noch das Gleiche, nur
abstrakter.
Ja, abstrakter und damit interessanterweise damit zugänglicher. Weil ich glaube, nicht alle steigen in meine Arbeit so weit ein, dass sie sich dafür auch interessieren. Das finde ich aber auch okay. Aber wenn man will, gibt's die Ebene auch noch. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Vorher, als ich meinen Master gemacht habe, war ich ein paar Mal auf so Konferenzen, so wissenschaftlichen Konferenzen, wo es, weiß nicht, teilweise um Illustrationen ging oder um Zeichnungen oder um Gender-Kram. Und da wurde ich offensichtlich nur eingeladen, weil irgendwie jemand über Gender sprechen musste. Aber es hat eigentlich nicht interessiert. Das haben sich dann auch nur die Leute angehört, die sich sowieso dafür interessieren. Und jetzt werde ich zu Konferenzen eingeladen. Also ich war im Oktober in LA bei Adobe bei so einer Riesenkonferenz mit 6000 Leuten. Und da halte ich dann einen Vortrag und spreche dann auch über sowas oder erzähle halt irgendwie, warum mache ich diese Alphabete? Mich interessiert das deswegen. Und das kriegt dann ein viel größeres Publikum und auch ein ganz anderes Publikum, was ich jetzt halt nicht einen Vortrag über so Queer Theory angehört hätte. Aber ich kann das halt über diese Designebene da reinbringen, weil es ist ja die Perspektive, die ich habe. Und es gibt dem irgendwie eine Tiefe, die gut ist und die, glaube ich, Leuten oft ermöglicht, da so mit ihren eigenen Themen anzudocken und mit ihren eigenen Fragen auch, weil, also ich glaube, mit diesem Thema, wie verhalte ich mich zu gesellschaftlichen Normen, haben ja alle zu tun. Also dazu muss man nicht queer sein oder irgendwie sonst wie zu einer Minderheit gehören, sondern das
Norm ist auch Mainstream.
Ja, also
alles ist ja irgendwie Norm. Wenn man
also alle haben zumindest eine Vorstellung, ich weiß nicht, meine Schwester als Heterofrau hat trotzdem auch eine Idee, wie sie sein muss als Heterofrau. Hm. Und ich glaube auch ein Heteromann hat eine Vorstellung, wie er sein muss als Mann irgendwie. Und also alle haben diese Idealbilder im Kopf und alle scheitern ja auch daran.
An diesen Rollenmustern.
An diesen Idealen oder an diesen Normen, was Männlichkeit ist und was Weiblichkeit ist. Und deswegen können sich, glaube ich, damit so viele identifizieren.
War das eine gesteuerte Geschichte von dir oder ist das dir passiert, dass Menschen erkannt haben, da gibt es diese zweite Ebene und du jetzt im Grunde eine Form von Keynote-Speakerin zum Beispiel, eine Form von Expertenstatus für dich erarbeitet hast oder gerade erarbeitest als Künstlerin?
Also es war nicht gesteuert, ich glaube, das hat sich so rauskristallisiert durchs Schreiben, also tatsächlich auch durchs Vorträge schreiben, dass ich da dann irgendwann entschieden habe, ich will das irgendwie wieder mit reinbringen. Oder ich habe mich, glaube ich, in den Jahren, wo ich wirklich nur Schrift gemacht habe, gefragt, oh, ist das nicht Zeitverschwendung? So, ist es nicht zu speziell? Es ist doch egal, ob ein A jetzt so aussieht oder so. Und müsste ich nicht was Besseres machen mit meiner Zeit? Also irgendwas Sinnvolleres oder so. Und ich habe mich immer gefragt, wo so dieses Politische, was ich eigentlich ganz stark habe, also so eine politische Perspektive, wo die geblieben ist irgendwie. Und die ist dann eigentlich durchs Vortragsschreiben wieder mit reingekommen. Oder dass ich halt entschieden habe, bei solchen Vorträgen auch über so biografische Fragen zu reden, die, glaube ich, andere Designer weglassen oder die sie nicht thematisieren, weil sie einfach sagen, ja, ich habe hier für Nike gearbeitet und für diesen coolen Kunden und bla bla bla. Also es ist ja viel auch einfach so so angeben und so Name droppen und das interessiert mich halt nicht. Also ich glaube, mich interessiert einerseits mich selber besser zu verstehen, wie ich in der Welt bin und andererseits auch so Verbindungen mit anderen. Und ich glaube, wenn in so Vorträgen, wenn ich mich da zeige, dann können andere sich auch zeigen und dann entsteht halt was. Und wenn ich nur sage, ja, ich gestalte auch Briefmarken und ich habe hier diese 6 Bücher geschrieben und so, dann entsteht nichts.
Ich weiß gar nicht, ob ich nichts sagen würde.
Nee, davon gibt's schon so viel in der Welt. Das können andere machen. Die können dann wahrscheinlich nicht das machen, was ich mache. Ich glaube,
du möchtest etwas bewegen.
Ja, und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, weil ich halt nicht so deckungsgleich bin mit dem Umfeld, in dem ich lebe. Also mir fallen da halt Sachen auf, weil ich weder aus einer Dynastie von Künstlerinnen komme oder so. Also ich bin die erste in meiner Familie, die es macht. Ich bin queer. Also so, ich bin Vegetarierin. Ich fahre überall mit dem Rad hin. Also so, ich habe lauter Sachen, wo ich Sachen anders mache als viele andere. Und dadurch fallen mir Dinge auf und die thematisiere ich halt. Und das finde ich wichtig.
Und du hast deine Ausdrucksform gefunden.
Ja, das auch. Ja. Und inzwischen fange ich auch wieder an, so Figuren und Szenen zu zeichnen. Also es kommt auch wieder rein.
Du lässt es zu.
Ja, ich glaube, ich suche jetzt danach, wie das doch geht. Also wie irgendwie das wieder so eine Rolle spielen kann und helfen kann, diese Sachen zu vermitteln, die ich vermitteln will.
Jetzt haben wir gehört, alles ist ein Prozess. Auch du steckst in einem künstlerischen Prozess.
Total, ja.
Gibt es denn etwas, wovon du träumst, was du erreichen möchtest? Die Weltherrschaft.
Nee, also es gibt Sachen auf verschiedenen Ebenen. Ich hätte total Lust, mal die Schaufenster vom Alsterhaus zu gestalten, auf so einer ganz praktischen Ebene. Ich dachte, das sind richtig schön große Schaufenster, da kann man mal richtig schön was machen.
Und so prominent.
Ja, ja, genau. Und auch gut beleuchtet. ja, und sonst... Das frage ich mich tatsächlich viel. Also wie kann ich was beitragen, was über mich selbst hinausgeht? Da bin ich mir noch nicht so ganz klar mit. Ich glaube, ich würde gerne dazu beitragen, dass es weniger Autos gibt in der Welt. Auch nicht so populär, dieses Anliegen. Aber ich glaube, dieser Fokus auf motorisierten Individualverkehr, das ist einfach schlecht. ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen kann, aber ich denke schon drüber nach, so was kann ich mit dem, was ich kann, machen? So, wo kann ich irgendwie was beitragen? Und mal sehen, wie sich das gestaltet oder was ich in 10 Jahren mache. Vielleicht nicht mehr Schrift. Das kann total sein.
Alles ist offen. Wagen wir mal ein Gedankenspiel. Wenn du jetzt Hamburg verlassen müsstest und du hättest noch 24 Stunden, die du in dieser Stadt verbringen könntest. Die ist jetzt nicht abgerissen. Wir wollen kein dystopisches Bild hier zeichnen. Aber es gibt Gründe, die dich aus dieser Stadt raustreiben und du müsstest eine Zeit lang fernbleiben. Was würdest du in diesen letzten Stunden in dieser Stadt so treiben?
24 Stunden habe ich?
Ja.
Okay. Ich würde, glaube ich, versuchen, überall nochmal mit dem Rad hinzufahren. Also ich würde auf jeden Fall von hier durch den alten Elbtunnel fahren und dann durchs Gewerbegebiet. Wenn es die Kölbrandbrücke noch gibt und viel weniger Autoverkehr, würde ich über die Kölbrandbrücke fahren. Das ist für mich total toll. Das konnte man manchmal machen bei der Fahrradsternfahrt vom ADFC. Es ist wirklich ein erhebendes Gefühl, mit 20.000 Leuten über die Kölbrandbrücke zu fahren. Ja, ich glaube, ich würde einfach Rad fahren, ganz viel. Und überall nochmal so über den Ohlsdorfer Friedhof oder an der Elbe lang oder auch so in Hamburger Osten. Da gibt es ja jetzt super Fahrradwege. Das ist ein bisschen monothematisch. Ja, ich wäre auf jeden Fall irgendwie draußen und würde mir die Straßen angucken.
Und wir wollen schließen mit ein bisschen Werbung, der Werbeblock. Wenn man dir folgen möchte, kann man das über deine Website tun? Magst du die Adresse einmal nennen?
Meine Website hat die Adresse allthingsletters.com.
Die gibt es auf Instagram, ein wunderschöner Kanal, kann ich empfehlen.
Genau, der heißt auch All Things Letters, aber ich glaube, man findet mich auch ganz gut, wenn man Chris Kampe googelt. Und ich möchte besonders dazu einladen, meinen Newsletter zu abonnieren, auf den ich sehr viel Zeit verwende im Moment. Und das macht total viel Spaß, das zu schreiben. Und ich glaube, es macht auch Spaß, das zu lesen.
Unbedingt abonnieren. Und wenn es nicht gefällt, kann man es ja immer noch entsorgen. Also einfach mal ausprobieren, oder?
Total.
Und gibt es sonst dieses Jahr etwas, was man von dir sehen kann, auf das man sich freuen kann? Was planst du?
Ich habe ein Literaturstipendium bekommen. Ich habe angefangen, Roman zu schreiben vor 3 Jahren und mit den ersten 10 Seiten habe ich mich auf ein Literaturstipendium beworben und deswegen damit werde ich 3 Monate im Sommer im Wendland sein, im Künstlerdorf Schreyern heißt das, und da schreiben. Darauf freue ich mich. Da wird es noch nicht direkt ein Ergebnis geben, aber vielleicht mittelfristig. Mal sehen. Und das ist der ganz große Plan für dieses Jahr.
Und wer dem folgen will, der liest das in dem Newsletter.
Genau.
Hier schließt sich der Kreis.
Genau.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den Wendländern. Das sind ja die Profi-Protestierer.
Ja,
also wenn
Radfahrer.
Jemand weiß, wie man demonstriert, dann die Kollegen und Kolleginnen dort, oder?
Ja, meine Schwester wohnt da auch, von daher.
Hab eine gute Zeit. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Chris Campe. Ich traf sie auf dem Sommerfest der Hamburg Kreativgesellschaft auf dem Dach des Jupiters, also dem Dach des ehemaligen und jetzt leerstehenden Karstadt-Sportgebäudes in der Innenstadt, wieder. Da erzählte sie mir, dass sie ein Literaturstipendium gewonnen hätte und für 3 Monate an ihrem Roman in einem Künstlerdorf arbeiten würde. Mein Tipp, behaltet diese Frau im Auge, da kann noch einiges passieren. Und das geht auch wirklich ziemlich leicht. Ihr könnt ihr auf ihrem wirklich sehr schicken Instagram-Kanal folgen oder ihren Newsletter abonnieren. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Am 16. September wird sie übrigens um 16 Uhr in einem Werkstattgespräch über ihren Weg von der Schriftgestalterin zur Schriftstellerin sprechen. Das ist ein Termintipp für die Spontanen unter euch. Das Ganze findet statt auf dem Künstlerhof Schreyern in Wustrow. Lesen könnt ihr übrigens auch über sie, und zwar in der Hamburger Ausgabe Nummer 60. Auch das findet ihr in den Shownotes. Noch ein Tipp von mir, wenn ihr Zeit habt, schaut doch mal in einer kleinen Rast vorbei, dem hauseigenen Imbiss am Elbuferweg 85. Dort gibt's seit neuestem auch eine vegane Wurst. Ich habe sie getestet, schmeckt super und dazu könnt ihr euch den Hamburger gönnen. Als Magazin. Ist besser für die Figur. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Eine kleine Bitte hätte ich noch. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, wenn noch nicht geschehen, und schenkt uns eine positive Bewertung. Damit bereitet ihr uns und unseren Gästen eine Riesenfreude. Danke. Danke auch an Chris Campe, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, und an Laura Matte-Moros, die das Cover-Artwork verantwortet. Und natürlich an das gesamte der Hamburger Team. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds & Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info oder hello@soundsandpots.studio. Wir hören uns wieder am 15. Oktober. Dann besuchen wir die MöglichmacherInnen von Hanser de Kelp. Für heute sage ich Tschüss, schwimmt nicht zu weit raus und passt auf euch auf. Ahoi!